Das Bekenntnis. Obgleich die Buße nicht als eine Genugtuung für die Sünde oder als eine Ursache für deren Vergebung anzusehen ist, denn diese ist ein Akt der freien Gnade Gottes in Christus, so ist sie doch für alle Sünder so notwendig, dass niemand ohne sie Vergebung erwarten darf. Westminster Bekenntnis, Kapitel 15, Abschnitt 3. Einleitung. Der dritte Abschnitt des Kapitels über die Buße steht zwischen zwei Abgründen. Auf der einen Seite der römische Irrtum, der die Buße zu einem verdienstlichen Werk macht, zu einer Genugtuung, die der Sünder Gott darbringt, um sich die Vergebung zu verdienen. Auf der anderen Seite der antinomistische Irrtum, der aus der freien Gnade den Schluss zieht, die Buße sei überflüssig. Wenn Christus alles bezahlt hat, wozu dann noch Tränen der Reue? Wenn die Vergebung ein Geschenk ist, warum soll sie von einer Bedingung abhängen? Die Väter antworten mit einem sorgfältig ausgewogenen Satz. Sie sagen Nein und Ja in einem Atemzug. Nein, die Buße ist keine Genugtuung und keine Ursache der Vergebung. Sie fügt dem Blut Christi nichts hinzu, sie bezahlt keine Schuld, sie erkauft keinen Freispruch. Ja, ohne Buße darf niemand Vergebung erwarten. Wer unbußfertig bleibt und dennoch auf den Himmel hofft, betrügt sich selbst. Dieses Nein und Ja ist mehr als theologische Präzision. Es ist die seelsorgerliche Mitte des Evangeliums. Wer es auflöst, richtet Seelen zugrunde. Wer die Buße zur Bedingung der Vergebung macht, die der Mensch aus eigener Kraft erfüllen muss, treibt die Angefochtenen in die Verzweiflung. Wer die Buße aus der Predigt streicht und nur noch von der bedingungslosen Gnade redet, wiegt die Sicheren in den Schlaf des Todes. Beide Wege enden in der Hölle. Nur der schmale Grat zwischen beiden Abgründen führt zum Leben. Die Buße ist notwendig. Sie ist nicht die Ursache deiner Vergebung, aber sie ist der Weg, auf dem du sie empfängst. Sie ist nicht die Quelle, aus der die Gnade fließt, aber sie ist die Hand, die den Becher der Gnade ergreift. Sie ist nicht die Arznei, die dich heilt, aber sie ist das Eingeständnis deiner Krankheit, ohne dass du nie zum Arzt gehen wirst. Wer diese Unterscheidung versteht, hat den Schlüssel zu diesem Abschnitt gefunden. Wer sie verwirft oder verwischt, hat das Evangelium verloren. Die biblischen Grundlagen. Kein Wort des Herrn Jesus stellt die Notwendigkeit der Buße schärfer heraus als die doppelte Warnung im Lukas-Evangelium. Zweimal spricht er denselben Satz, als Antwort auf zwei verschiedene Anfragen, und die Wiederholung unterstreicht das Gewicht, ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Das erste Mal geht es um die Galiläer, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. War ihr schreckliches Ende ein Zeichen besonderer Schuld? Jesus verneint, aber er dreht die Frage um. Fragt nicht nach der Schuld der anderen, fragt nach eurer eigenen. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Das zweite Mal erwähnt er die 18, auf die der Turm von Siloa fiel. Wieder. Kein Zeichen besonderer Sündhaftigkeit, sondern ein Aufruf an alle. Wenn ihr nicht Buße tut, ihr alle. Kein Mensch ist von dieser Forderung ausgenommen, kein Leben ohne Buße entgeht dem Gericht. Das griechische Wort, das Lukas hier für Buße tun gebraucht, ist Metanoe, die verbale Form von Metanoia. Es meint nicht ein bloßes Gefühl des Bedauerns, nicht das flüchtige Unbehagen, das ein schlechtes Gewissen mit sich bringt. Es meint die fundamentale Umkehr des Denkens, die Neuausrichtung des ganzen inneren Menschen. Der Büßende denkt anders über Gott, anders über sich selbst, anders über die Sünde. Diese Umkehr ist nicht eine Randkorrektur an einem sonst intakten Leben. Sie ist die Wende um 180 Grad. Wer sie nicht vollzieht, geht in die falsche Richtung weiter, und der Herr sagt, wohin diese Richtung führt, ins Verderben. Die Predigt des Petrus vor dem Volk in Jerusalem greift denselben Gedanken auf, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das Verb für tilgen ist dasselbe, das David im 51. Psalm gebraucht hatte, das Auslöschen einer Schrift von der Tafel, das vollständige Verschwinden. Petrus stellt die Buße vor das Tilgen der Sünden. Nicht als dessen Ursache, wohl aber als dessen unverzichtbare Voraussetzung. Gott tilgt die Sünden derer, die Buße tun. Er verspricht keinem Unbußfertigen die Vergebung. Die Reihenfolge im apostolischen Wort ist göttlich gesetzt, erst die Buße, dann die Tilgung. Wer die Tilgung ohne die Buße haben will, begehrt eine Verheißung, die Gott nie gegeben hat. Paulus predigt auf dem Areopag in Athen und schließt seine Rede mit einem Satz, der den Unterschied zwischen der Zeit der Unwissenheit und der Zeit des Evangeliums auf den Punkt bringt: Nun aber gebietet Gott allen Menschen an allen Enden, Buße zu tun. Das griechische Parangelei ist ein militärischer Befehl, eine Anordnung, die keinen Widerspruch duldet. Gott bittet nicht um Buße, er befiehlt sie. Und dieser Befehl ergeht an alle Menschen, an allen Enden. Kein Volk, kein Stand, kein Temperament ist ausgenommen. Der Heide in Athen, der Jude in Jerusalem, der Christ in der Gemeinde, sie alle stehen unter demselben Gebot. Die Buße ist nichts, was ein besonders sensibles Gemüt dazu tut, sie ist der von Gott befohlene Weg, auf dem Sünder zu ihm kommen. Der Prophet Hesekiel entfaltet im Alten Bund dieselbe Wahrheit in einer Sprache, die an Schärfe kaum zu überbieten ist: Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, dass ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft alle eure Übertretungen von euch, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Jeder Satz dieses Abschnitts brennt. Kehrt um. Wendet euch ab. Werft von euch. Macht euch ein neues Herz. Und dann die Frage, die Gott selbst seinem Volk ins Gewissen ruft: Warum wollt ihr sterben? Der Tod ist die unausweichliche Folge der unbußfertigen Sünde. Nicht weil Gott am Tod des Sünders gefallen hätte, er hat es nicht. Sondern weil die Sünde, die nicht bereut und verlassen wird, den Menschen von der Quelle des Lebens trennt. Das hebräische Wort, das hier für umkehren steht, ist Schuf, eines der zentralen Worte der prophetischen Predigt. Es bezeichnet eine physische Wendung, die Rückkehr zu einem Ausgangspunkt. Der Büßende kehrt zu Gott zurück, von dem er sich in der Sünde entfernt hat. Die Buße ist die Rückkehr in die Gemeinschaft, die der Sünder verlassen hat. Und Hesekiel verbindet diesen Ruf zur Umkehr mit der Ankündigung des Gerichts und der Verheißung des Lebens, eine Verbindung, die zeigt, wie notwendig die Buße ist. Sie ist die einzige Alternative zum Tod. Wer nicht umkehrt, bleibt auf dem Weg, der zum Sterben führt. Die Geschichte Ninives fügt diesem biblischen Zeugnis eine erzählerische Tiefe hinzu, die der bloße Lehrsatz nicht erreicht. Jona predigt: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Die Stadt, die Hauptstadt des assyrischen Weltreichs, das Sinnbild heidnischer Grausamkeit, sie hat keinen Anspruch auf Gnade. Und doch, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Die Buße Ninives ist bedingungslos und umfassend. Der König steigt vom Thron, legt den Purpur ab, sitzt in der Asche. Kein Mensch, kein Tier ist ausgenommen. Und Gott sah ihre Werke, dass sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, und er ließ sich des Übels gereuen, das er ihnen angekündigt hatte. Die Buße rettete Ninive. Nicht weil sie Gott etwas schuldete, was er nun einlösen musste. Sondern weil sie die von Gott gewollte Antwort auf seine Drohung war, die Hinwendung zu ihm, die er in seiner Herablassung als Grund annahm, das angekündigte Gericht nicht zu vollstrecken. Matthäus berichtet, wie Johannes der Täufer Pharisäer und Sadduzäer an den Jordan kommen sieht und sie mit einer Härte empfängt, die heutigen Gemeinden die Schamröte ins Gesicht treiben würde: Ihr Schlangenbrot, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Johannes weiß, dass es eine Buße gibt, die keine ist. Ein Bekenntnis mit den Lippen, das das Herz nicht berührt. Eine äußere Handlung, die den Wandel nicht verändert. Er fordert Frucht, nicht Worte. Er verlangt ein Leben, das die Umkehr sichtbar macht. Seine harte Rede an die Frommen seiner Zeit ist eine bleibende Warnung für jeden, der meint, die Buße lasse sich durch eine Formalität ersetzen. Die Notwendigkeit der Buße ist nicht die Notwendigkeit eines Lippenbekenntnisses, sondern die Notwendigkeit eines Lebens, das die Sünde hasst und verlässt. Was die Westminster-Väter meinten. Die Väter schrieben diesen Abschnitt mit präzisen Fronten vor Augen. Die erste und dringendste war die römische Buslehre, wie das Konzil von Trient sie im 16. Jahrhundert festgelegt hatte. Rom lehrte, die Busse sei ein Sakrament und als solches bestehe sie aus drei Teilen. Der erste war die Contritio Cordis, die Zerknirschung des Herzens. Der zweite die Confessio Oris, das mündliche Bekenntnis vor dem Priester. Der dritte aber, und hier lag der reformatorische Stein des Anstoßes, war die Satisfactio Operis, die Genugtuung durch Werke. Der Priester sprach die Absolution, aber die zeitlichen Sündenstrafen mussten durch gute Werke abgetragen werden. Der Büßende leistete Genugtuung. Er bezahlte, was er schuldig war. Die Väter verwenden genau dieses Wort, Genugtuung. Sie stellen ihm das Schneidende nicht voran. Die Busse ist keine Genugtuung für die Sünde. Sie kann es nicht sein, weil Christus bereits die vollkommene Genugtuung geleistet hat. Sein Blut allein hat bezahlt, was die Gerechtigkeit Gottes forderte. Wer nach der Busse noch eine Genugtuung verlangt, erklärt das Kreuz für unzureichend. Die Väter verteidigen nicht eine theologische Spitzfindigkeit, sondern die Ehre Christi und den Trost der Sünder. Ein Sünder, der meint, er müsse durch seine Busse noch etwas zu seiner Vergebung hinzutun, kann nie Frieden finden. Denn er wird nie wissen, ob seine Busse genug war. Ebenso klar verneinen die Väter, dass die Busse eine Ursache der Vergebung sei. Die Vergebung hat nur eine Ursache, die freie Gnade Gottes in Christus. Das Wort Ursache ist mit Bedacht gewählt. Eine Ursache bringt eine Wirkung hervor. Wenn die Busse die Ursache der Vergebung wäre, dann wäre die Vergebung eine Wirkung der Busse und der Mensch hätte sich seine Vergebung selbst verdient. Die Väter wehren diesen Gedanken mit aller Kraft ab. Die Vergebung ist ein Akt der freien Gnade. Sie entspringt dem souveränen Willen Gottes, nicht dem verdienstlichen Tun des Menschen. Calvin hatte in seiner Institutio den Unterschied zwischen Ursache und Mittel mit einer Klarheit gezogen, die den Vätern vor Augen stand. Die Busse ist nicht die Ursache, die die Vergebung bewirkt, sie ist der Weg, auf dem die Vergebung empfangen wird. Wer Ursache und Mittel verwechselt, hat den Grund der Rechtfertigung und den Weg der Heiligung vermischt. Gegen die Antinomer jener Zeit, die aus der freien Gnade die Folgerung zogen, die Busse sei überflüssig, setzen die Väter den zweiten Teil des Satzes, die Busse ist notwendig. Sie ist nicht eine Option für besonders Fromme, sie ist die unverzichtbare Gestalt des christlichen Lebens. Ohne sie darf niemand Vergebung erwarten. Das Wort erwarten zeigt, dass es hier nicht um einen Automatismus geht. Gott hat nicht versprochen, dem Unbußfertigen zu vergeben. Wer ohne Busse auf Vergebung hofft, hofft auf etwas, das Gott nie zugesagt hat. Seine Hoffnung ist keine Verheißung, sondern eine Anmaßung. Die Väter gebrauchen das Wort notwendig in einem sorgfältig abgewogenen Sinn. Sie meinen keine absolute Notwendigkeit, als ob Gott nicht anders könnte als die Busse zu fordern. Und sie meinen keine verdienstliche Notwendigkeit, als ob die Busse die Vergebung verdiente. Sie meinen eine von Gott eingesetzte, geordnete, bundesgemäße Notwendigkeit. Gott hat beschlossen, auf diesem Weg zu vergeben und auf keinem anderen. Die Busse ist die Tür, durch die der Sünder geht, nicht weil die Tür ihn hindurchbringt, sondern weil Gott beschlossen hat, dass der Sünder durch diese Tür zu ihm kommt. Shaw bemerkt in seiner Auslegung, dass die doppelte Verneinung im ersten Teil des Satzes ebenso wichtig ist wie die positive Aussage im zweiten. Die Väter verneinen zwei Dinge, die der natürliche Mensch immer wieder zu bejahen sucht, dass die Busse Genugtuung leiste und dass sie die Ursache der Vergebung sei. Das erste ist die Versuchung des religiösen Menschen, der vor Gott etwas leisten will. Das zweite ist die Versuchung des Verstandes, der einen kausalen Zusammenhang herstellen will, wo Gott einen Gnädigen gesetzt hat. Beide Versuchungen sind bis heute lebendig. Der fromme Mensch will Gott etwas bringen, was er aus eigener Kraft zustande gebracht hat. Der denkende Mensch will einen Grund finden, warum Gott vergibt, einen Grund im Menschen selbst. Beide suchen Ruhm für den Menschen, wo Gott allein die Ehre gebührt. Theologische Tiefe. Calvin hat das Verhältnis von Busse und Vergebung in der Institutio mit einer Genauigkeit bestimmt, die den Vätern die Sprache für diesen Abschnitt lieferte. Er unterscheidet zwischen der Ursache der Vergebung und dem Weg, auf dem sie empfangen wird. Die Ursache ist einzig das Blut Christi. Der Weg aber ist die Busse. Ein Arzt, der eine Arznei umsonst anbietet, gibt sie nicht dem, der nicht zu ihm kommt. Der Sünder muss kommen, und sein Kommen ist die Buße. Aber das Kommen heilt ihn nicht, die Arznei heilt ihn. Calvins Analogie bewahrt beide Wahrheiten. Die Buße ist notwendig, weil der Sünder sonst nie die Arznei empfängt. Aber die Buße ist nicht die Arznei selbst. Sie ist das Eingeständnis der Krankheit, die Hinwendung zum Arzt, das Vertrauen in sein Können, die Annahme der angebotenen Hilfe. Sie ist der leere Becher, den der Sünder hinhält, nicht das Wasser, das ihn füllt. Wer den Becher und das Wasser verwechselt, wird verdursten, denn sein leerer Becher kann keinen Durst löschen. Aber wer den Becher verschmäht, weil er meint, er brauche ihn nicht, wird niemals trinken. Calvin geht noch tiefer und fragt, warum Gott die Buße zur notwendigen Bedingung der Vergebung gemacht hat, obwohl sie doch nichts verdient. Seine Antwort führt ins Herz der göttlichen Heiligkeit und Liebe. Gott vergibt nicht, ohne die Sünde ernst zu nehmen. Eine Vergebung, die die Sünde gleichgültig überginge, wäre keine Vergebung, sondern eine Verharmlosung. Gott will den Sünder nicht nur von der Strafe befreien, sondern von der Sünde selbst. Die Buße ist die Weise, in der der Sünder sich von der Sünde löst. Wer die Buße verweigert, hält die Sünde fest. Gott aber vergibt nicht dem, der die Sünde festhält, er vergibt dem, der sie loslässt. Die Buße ist das Loslassen der Sünde, das Ergreifen der Gnade. Beide Bewegungen sind notwendig, weil Gott den ganzen Menschen retten will und nicht nur seine juristische Stellung vor dem Gericht. Turretin hat den Vätern die begriffliche Schärfe geliehen, mit der sie die Unterscheidung zwischen Ursache und Bedingung fassen konnten. In seiner Dogmatik widmet er der Frage einen eigenen Abschnitt, ob die Buße eine Ursache der Vergebung sei, und antwortet mit einer Unterscheidung, die zum eisernen Bestand der reformierten Orthodoxie gehört. Die wirkende Ursache der Vergebung ist allein die Gnade Gottes. Die verdienende Ursache ist allein das Blut Christi. Die Buße aber ist weder die wirkende noch die verdienende Ursache. Sie ist die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die die Vergebung nicht empfangen wird, obwohl sie nicht durch sie bewirkt wird. Nicht weil die Buße die Vergebung verdient, sondern weil Gott beschlossen hat, nur dem Bußfertigen zu vergeben. Diese Bedingung ist nicht willkürlich, sie entspringt dem Wesen der Sache. Vergebung ohne Buße wäre Vergebung für den, der an seiner Sünde festhält, und das wäre keine Vergebung, sondern eine Kapitulation vor der Sünde. Turretin gebraucht ein Bild, das diese Unterscheidung greifbar macht. Ein Vater vergibt seinem Sohn, der ihn betrogen hat. Warum? Weil der Sohn bereut und um Verzeihung bittet. Wäre der Sohn nicht gekommen, hätte der Vater nicht vergeben. Aber die Reue des Sohnes hat die Vergebung nicht verdient und sein Bekenntnis hat den Schaden nicht ersetzt. Die Vergebung ist ein Geschenk der väterlichen Liebe, aber ein Geschenk, das der Sohn nur empfängt, wenn er es sucht. Genauso verhält es sich zwischen Gott und dem Sünder. Die Buße ist das Suchen des Vaters, das Bekenntnis der Schuld, die Bitte um Gnade. Ohne diese Bewegung bleibt der Sohn fern und der Vater zwingt ihn nicht zurück. Aber wenn der Sohn kommt, empfängt er alles umsonst. Watson behandelt die Notwendigkeit der Buße mit einer pastoralen Dringlichkeit, die dem Gemüt des Lesers keine Ausflucht lässt. Er fragt, warum so viele Menschen zugrunde gehen, obwohl das Evangelium ihnen gepredigt wird. Seine Antwort lautet, weil sie keine Buße tun. Sie hören das Wort, aber sie kehren nicht um. Sie bekennen ihre Sünden, aber sie verlassen sie nicht. Sie fürchten die Hölle, aber sie hassen die Sünde nicht. Und eine Reue, die Sünde nicht hasst, ist keine Buße, sondern eine Berechnung. Watson scheut sich nicht, die Buße das Tor des Lebens zu nennen. Nicht das Tor, das der Mensch sich selbst öffnet, sondern das Tor, durch das Gott ihn einlässt. Aber durch dieses Tor muss er gehen. Kein Mensch ist je ohne Buße in den Himmel gekommen. Selbst der Schächer am Kreuz, dem Christus das Paradies verhieß, hatte Buße getan, noch ehe er das Wort der Vergebung hörte. Er bekannte seine Schuld, er fürchtete Gott und er bat um Erbarmen. Drei Worte genügten für eine Buße, die der Herr annahm. Die Buße wird nicht an ihrer Länge gemessen, sondern an ihrer Echtheit. Bullinger bettet die Notwendigkeit der Buße in den Rahmen des Bundes ein und gibt ihr damit eine Tiefe, die über das individuelle Seelenleben hinausreicht. In den Dekaden zeigt er, dass der Bund Gottes mit seinem Volk zwei Seiten hat, die Verheißung und den Gehorsam. Die Verheißung ruht allein auf Gottes Treue, sie kann durch keine Untreue des Menschen aufgehoben werden. Aber der Gehorsam ist die Lebensform des Bundesvolkes. Wo er verfehlt wird, ist die Busse der Weg zurück in die Gemeinschaft des Bundes. Die Busse ist kein verdienstliches Werk, das den Bund herstellt, sie ist die Rückkehr in den Bund, der durch Gottes Gnade besteht. Bullinger betont, dass selbst die schwersten Sünden des Volkes Israel den Bund nicht zerstörten, solange das Volk Busse tat. Die Busse war die Tür, durch die Israel immer wieder in die Verheißungen des Bundes zurückkehrte. Für das Schweizer Publikum, das in der Tradition der Bundestheologie steht, die Bullinger und Zwingli begründet haben, ist diese Sicht von besonderer Bedeutung. Die Notwendigkeit der Busse ist keine kalte dogmatische Forderung, sondern die Einladung, in die Arme des Bundesgottes zurückzukehren, der seiner Verheißung treu bleibt, selbst wenn sein Volk untreu wird. Abrakel bringt die Frage, die jeden Hörer dieser Lehre im Innersten bewegt: Wie kann ich wissen, ob meine Busse aufrichtig ist und ob Gott mir vergeben hat? Seine Antwort hält sich eng an die Sprache der Väter. Die Busse ist dann aufrichtig, wenn du dich nicht auf sie verlässt. Das ist die Nagelprobe. Der wahre Büßende blickt nicht auf seine Busse, als wäre sie seine Gerechtigkeit vor Gott. Er weiß, dass seine besten Tränen gewaschen werden müssen im Blut Christi. Er klammert sich nicht an die Tiefe seiner Reue, sondern an die Treue seines Erlösers. Wer auf seine Busse vertraut, hat aus der Busse einen Götzen gemacht. Die Busse soll dich zu Christus treiben, nicht von Christus wegführen. Wenn deine Busse dich stolz macht, wenn du meinst, Gott sei dir nun etwas schuldig, wenn du auf den Unbußfertigen herabschaust, dann war deine Busse keine Busse, sondern eine subtilere Form der Selbstgerechtigkeit. Die wahre Busse demütigt dich so tief, dass du keinen Grund mehr in dir selbst findest, warum Gott dir gnädig sein sollte. Und gerade dann, wenn du nichts mehr in dir siehst als Sünde und Unwürdigkeit, ergreifst du die freie Gnade mit beiden Händen und ruhst in Christus allein. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, verwechsle niemals die Notwendigkeit der Busse mit ihrer Verdienstlichkeit. Das ist der Fehler, vor dem die Väter zuallererst warnen. Deine Busse fügt dem vollkommenen Werk Christi nichts hinzu. Deine tiefe Reue, deine bitteren Tränen, die gründliche Abkehr von der Sünde, sie alle können keine einzige Schuld tilgen. Einzig das Blut Christi reinigt von aller Sünde. Wenn du am Ende deines Lebens vor Gott stehst, wird deine Busse dich nicht retten. Christus allein wird dich retten. Die Busse ist die Hand, die sich nach dem Rettungsring ausstreckt, der Rettungsring ist Christus. Wer die Hand für den Ring hält, wird ertrinken. Wer den Ring verschmäht, weil er meint, er brauche nur die Hand auszustrecken, wird ebenfalls ertrinken. Halte beides fest, deine Busse ist unverzichtbar, und deine Busse ist unzulänglich. Christus allein genügt. Zweitens, hüte dich vor einem Glauben, der die Busse für entbehrlich hält. Viele Seelen beruhigen sich mit dem Gedanken, Christus sei für ihre Sünden gestorben, und ziehen daraus die Folgerung, sie bräuchten sich um ihre täglichen Sünden nicht mehr zu kümmern. Der Apostel Johannes hat solchen Seelen ein Wort hinterlassen, das die antinomistische Sicherheit zerschlägt: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Vergebung wird dem zuteil, der seine Sünde bekennt, nicht dem, der sie leugnet oder gleichgültig in Kauf nimmt. Der rettende Glaube ist ein bußfertiger Glaube. Ein Glaube, der die Sünde nicht hasst, ist nicht der Glaube, der rettet. Er mag ein historisches Fürwahrhalten sein, eine intellektuelle Zustimmung zu den Tatsachen des Evangeliums. Aber er ist nicht das Band, das die Seele mit Christus verbindet. Dieses Band ist immer auch das Band der Busse. Wer sich mit Christus vereint, vereint sich mit dem, der die Sünde getragen und besiegt hat, und diese Vereinigung kann die Sünde nicht unberührt lassen. Drittens, erwarte die Vergebung nicht auf einem anderen Weg als dem der Busse. Gott hat keinen zweiten Weg eröffnet. Es gibt keine Hintertür für die, denen die Busse zu schwer fällt. Der verlorene Sohn musste aufstehen, den väterlichen Hof verlassen und den Weg nach Hause antreten. Hätte er im Schweinestall auf die Vergebung gewartet, er wäre dort gestorben. Die Busse ist das Aufstehen, das Verlassen der Sünde, der Gang zum Vater. Wer nicht aufsteht, bleibt im Dreck liegen. Und Gott holt keinen mit Gewalt heraus. Er ruft, er lockt, er wartet. Aber er schleppt keinen gegen seinen Willen heim. Die Busse ist deine Sache, nicht in dem Sinn, als könntest du sie aus eigener Kraft vollbringen, du kannst es nicht, der Geist muss dich ziehen. Aber er ist deine Sache in dem Sinn, dass du sie vollziehen musst. Der Geist zieht, aber du musst gehen. Der Vater wartet, aber du musst kommen. Die Gnade ist gratis, aber sie ist nicht billig. Sie kostet dich deine Sünde. Viertens, prüfe deine Busse darauf, ob sie Frucht bringt. Johannes der Täufer forderte rechtschaffene Frucht der Busse, und diese Forderung gilt für jeden. Eine Busse ohne Frucht ist wie ein Baum ohne Blätter im Frühling. Sie mag für eine Weile echt erscheinen, aber sie ist tot. Die Frucht der Busse zeigt sich in einem veränderten Leben. Wo du früher gelogen hast, sprichst du nun die Wahrheit. Wo du gestohlen hast, gibst du zurück. Wo du gezürnt hast, vergibst du. Wo du begehrt hast, bist du zufrieden. Die Frucht der Busse ist nicht vollkommen, solange du im Leib lebst, aber sie ist sichtbar. Ein Mensch, der Busse getan zu haben meint und in denselben Sünden weiterlebt wie zuvor, hat nicht Busse getan, sondern sich selbst betrogen. Die Busse, von der das Bekenntnis redet, ist eine Busse, die das Leben verändert. Fünftens, verzage nicht, wenn deine Busse unvollkommen ist. Die Väter sagen nicht, dass die Busse vollkommen sein müsse, um Vergebung zu empfangen. Sie sagen, dass sie notwendig sei. Ein aufrichtiger Glaube, der sich in aufrichtiger Busse äußert, genügt, weil Christus vollkommen ist. Deine Reue wird nie so tief sein, wie deine Sünde es verdient. Deine Tränen werden nie so bitter sein, wie deine Schuld es erfordert. Aber Christus hat genug geweint für dich. Seine Tränen über Jerusalem, sein Schreien am Kreuz, sein Blut, das bittet, sie alle wiegen mehr als die ganze Reue aller Heiligen durch alle Jahrhunderte. Verlass dich nicht auf deine Busse, sondern auf deinen Heiland. Er ist der Grund deiner Vergebung, und er versagt nie. Wenn du dies fassen kannst, dass deine unvollkommene, zaghafte, immer wieder scheiternde Busse dennoch vor Gott gilt, weil Christus für dich eintritt, dann hast du die Mitte dieses Abschnitts verstanden. Sechstens, predige dir selbst die Notwendigkeit der Busse, aber auch die Freiheit der Gnade. Dein Herz neigt zu zwei Abgründen, und du brauchst beide Wahrheiten, um auf dem schmalen Grat zu bleiben. Wenn dein Gewissen schläft und die Sünde dir klein erscheint, dann predige dir die Notwendigkeit der Busse. Sag dir, dass niemand ohne Busse Vergebung erwartet. Schrecke dein eigenes Herz auf mit den Worten Christi, wenn ihr nicht Busse tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Aber wenn dein Gewissen erwacht ist und du unter deiner unvollkommenen Reue seufzt, dann predige dir die Freiheit der Gnade. Sag dir, dass die Busse keine Genugtuung ist und keine Ursache der Vergebung, sondern dass Christus allein beides ist. Tröste dein eigenes Herz mit den Worten des Apostels, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ein Christ, der beide Predigten in seiner Seele übt, bleibt in der gesunden Mitte. Er ist weder sicher noch verzweifelt. Er hasst seine Sünde und liebt seinen Heiland. Er tut täglich Buße und ruht täglich in der vollbrachten Genugtuung Christi. Das ist das Leben des Glaubens, und es ist das Leben, zu dem dieser Abschnitt uns ruft. Gebet. Herr, allmächtiger und barmherziger Gott, wir kommen vor dein Angesicht als Menschen, die der Busse bedürfen und sie sich doch nicht selbst geben können. Du hast gesagt, dass niemand ohne Busse Vergebung erwarten darf, und du hast zugleich gesagt, dass die Vergebung ein Akt deiner freien Gnade ist, den wir durch nichts verdienen können, auch durch unsere Busse nicht. In dieser Spannung leben wir, und wir bitten dich, lehre uns, sie auszuhalten, ohne sie nach der einen oder der anderen Seite aufzulösen. Schenke uns die Busse, die du forderst. Wir können unser steinernes Herz nicht selbst zerbrechen, zerbrich du es. Wir können unsere gefangenen Willen nicht selbst befreien, befreie du sie. Wir können die Sünden, die wir lieben, nicht selbst hassen, pflanze du diesen heiligen Hass in unsere Seele. Lass uns nicht ruhen auf einer Busse, die nur die Strafe fürchtet und die Sünde nicht hasst. Lass uns nicht bauen auf eine Busse, die wir dir als Verdienst darbringen. Sondern lass uns kommen, wie der Zöllner kam, mit gesenktem Blick und dem Schrei, Gott, sei mir Sünder gnädig. Herr Jesus Christus, du allein bist die Genugtuung für unsere Sünden. Dein Blut hat bezahlt, was wir schuldeten. Dein Gehorsam hat erfüllt, was wir brachen. In dir allein haben wir Gerechtigkeit und Leben. Lass uns dies niemals vergessen, und lass uns niemals meinen, unsere Tränen könnten hinzutun, was dein Blut schon vollbracht hat. Zugleich lass uns niemals die Notwendigkeit der Buße verachten, als wäre sie ein überflüssiger Zusatz zum Evangelium. Lass uns täglich zu dir umkehren, täglich die Sünde lassen, täglich die Gnade suchen. Erbarme dich über die, die nie wahre Buße getan haben und dennoch auf den Himmel hoffen. Wecke sie auf aus ihrem tödlichen Schlaf. Erbarme dich über die, die in ihrer Buße gefangen sind und meinen, sie müssten durch ihre Reue den Himmel verdienen. Befreie sie von der Knechtschaft des Gesetzes. Erbarme dich über deine ganze Kirche, dass die Predigt der Buße nie von den Kanzeln schwinde und die Predigt der Gnade nie von der Predigt der Buße getrennt werde. Bis zu jenem Tag, an dem die Buße nicht mehr nötig sein wird, weil die Sünde vergangen und der Glaube zum Schauen geworden ist, erhalte uns auf dem schmalen Grat, den dein Wort uns weist, zwischen der billigen Gnade, die keine Buße kennt, und der knechtischen Werkgerechtigkeit, die keine Gnade fasst. Lass uns täglich Buße tun und uns täglich deiner vollkommenen Genugtuung getrösten. Amen.